HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Das Pentagon ist das US-amerikanische Verteidigungsministerium in Washington. Es kommt nicht so oft vor, dass die Sprecherin des Pentagons von Wiesbaden spricht. Jetzt war es soweit. Hier hören wir Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh.
I'm pleased to announce today that the department will establish the Security Assistance Group Ukraine, what we will call SAGU, in Wiesbaden, Germany.
Das war auf einer Pressekonferenz. Die Sicherheitsunterstützungsgruppe SAGU für die Ukraine wird in Wiesbaden installiert. Doch was wird diese Gruppe genau machen? Und was bedeutet das für Wiesbaden? Andrea Bonhagen hat dazu jetzt einen Colonel der US Army sprechen können.
Es gibt eine neue Unterstützungsgruppe für die Ukraine in Wiesbaden. Sie heißt SAGU und wird aus 300 Leuten bestehen, bestätigt Colonel Martin O'Donnell. Er ist Sprecher der US-Armee für Europa und Afrika in Wiesbaden.
The 300 will come from the United States. It will be individuals from the Army, from the Navy, from the Air Force, the Marine Corps.
Die 300 werden aus den USA geholt, und zwar aus verschiedenen Einheiten von Armee, Luftwaffe und Marine. Sie sollen Anfang 2023 kommen. Die Aufgaben?
The Security Assistance Group Ukraine will coordinate training and equipping of Ukrainian Armed Forces. And also help to increase their situational awareness.
Die Gruppe wird Training und Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte koordinieren und auch Erkenntnisse zur Lage liefern. Werden also in Zukunft ukrainische Soldaten in Wiesbaden an Waffen geschult? Und wird der Militärflughafen Wiesbaden-Erbenheim zum Drehkreuz für Waffen an die Ukraine? O'Donnell versichert:
None of that will occur here in Wiesbaden. No training, no equipping. The airport here in Wiesbaden will not become a hub. SAGU is simply a dedicated headquarters element that will coordinate.
Kein Training, keine Ausrüstung, der Flughafen wird kein Drehkreuz. SAGU ist einfach ein Führungsstab, der das koordiniert. Trainiert wird auf Truppenübungsplätzen, zum Beispiel in Bayern oder auch in England. Die Waffen kommen zum Beispiel per Lasterzug oder Schiff nach Polen oder in andere Nachbarländer der Ukraine. 300 Menschen allein für die Orga scheint viel. Aber es sind bis zu 40 Länder involviert. Es sind ganz unterschiedliche Waffen, für die man unterschiedliche Experten braucht. Und auch Munition und andere Geräte werden geliefert. Wegen verschiedener Zeitzonen ist es ein Rund-um-die-Uhr-Dienst. Auch im Moment wird diese Koordination in Wiesbaden erledigt, und zwar von der US Army Europe and Africa. Die neue Einheit soll das dauerhaft lösen. Die Sicherheitslage in der Stadt ändere sich durch diese Einheit nicht, meint Außenpolitik-Experte David Sirakow von der Atlantischen Akademie.
Militärische Einrichtungen sind natürlich per se Primärziele im Kriegsfalle. Ein solcher liegt nicht vor. Und darüber hinaus muss man natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass solche militärischen Einrichtungen immer auch eigene Schutzvorrichtungen haben. Das heißt, man könnte auch andersherum formulieren, möglicherweise ist in der Nähe solcher Einrichtungen die Sicherheit noch besser gegeben als anderswo.
Ein Drei-Sterne-General soll SAGU führen. Er muss noch vom neuen Kongress ernannt werden.
Eine Sicherheitsunterstützungsgruppe für die Ukraine, kurz SAGU, wird in Wiesbaden installiert, Andrea Bonhagen berichtete. Aktuell wird über einen Tarifvertrag für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie verhandelt. Die Gespräche laufen zäh, bisher gab es keinen Durchbruch. Seit rund 2 Wochen gibt es deswegen quasi täglich bundesweit Warnstreiks, auch in ganz Hessen. Jetzt ist unter anderem bei Opel in Rüsselsheim gestreikt und demonstriert worden, und unser Reporter Roman Waschauer war dabei.
Rote IG Metall-Westen, gemischt mit der typischen grauen Opel-Arbeitskleidung und dazu Trommeln, Pfeifen und Tröten. Gut 1000 Opelaner in Rüsselsheim dürften der Aufforderung der Gewerkschaft heute Vormittag gefolgt sein, die Arbeit für ein paar Stunden niederzulegen. Versammelt haben sie sich vor einem Werkstor im Norden des Geländes. Zentrales Symbol dabei die 8, ob auf Transparenten und Schildern oder die 8 als Laugengebäck, das verteilt wurde. Die 8 steht für die zentrale Forderung der Gewerkschaft. 8% mehr Geld.
Man braucht nur die tägliche Erhöhung der Preise in den Geschäften zu sehen Und das Geld wird am Monatsende halt leider immer knapper.
Das Angebot des Arbeitgebers bisher ist eine Unverschämtheit. Und deswegen zeigen wir heute hier, dass wir für die 8% stehen und dass wir die 8% haben wollen, weil wir sie brauchen.
Da muss auf jeden Fall auch was für uns hängen bleiben.
Ulrike Obermeier von der zuständigen IG Metall in Darmstadt sagt, die Forderung nach 8% mehr Geld sei angesichts der steigenden Preise angemessen. Zudem habe es seit 2018 keine Lohnerhöhung mehr gegeben. Die Argumentation der Arbeitgeberseite, die Inflation treffe auch die Unternehmen, lässt sie nicht gelten.
Wir haben auf der anderen Seite unglaubliche Gewinne, auch in der Automobilindustrie. Und es kann nicht sein, dass das nicht an die Beschäftigten weitergegeben wird.
Uwe Baum ist Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei Opel. Nach seiner Rede an die Belegschaft zeigt er sich zufrieden mit der Beteiligung an dem Warnstreik.
Nachdem die IG Metall aufgerufen hatte zum Streik, haben wir gespürt, dass die Kolleginnen und Kollegen auch sich zeigen wollen, dass sie eben auch rausgehen wollen und für die Forderung nach 8% mehr Geld auf die Straße gehen wollen und dort Nachdruck verleihen wollen dieser Forderung.
Auch wenn es bei dem Warnstreik eigentlich um die Forderung nach 8% mehr Geld für alle Tarifbeschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie geht, so gibt es bei Opel auch andere Themen, die die Menschen beschäftigen. Zum Beispiel die vielen Leiharbeiter. Uwe Baum spricht von einer hohen dreistelligen Zahl.
Es ist ein branchenunüblicher Anteil an Leiharbeit im Verhältnis zur Gesamtbelegschaft hinten in den Produktionsbereichen. Ja, und das Problem ist, dass diese Leiharbeiter dann eben auch aus diesen unsicheren Verhältnissen auch oft ausgetauscht, abgetauscht oder ausscheiden.
Diese Kolleginnen und Kollegen sollen fest angestellt werden, so die Forderung. Offiziell endete dieser Warnstreik bei Opel um kurz nach 1. Ob es der letzte war? Fraglich, denn die parallel laufenden Gespräche zwischen beiden Seiten in Saarbrücken gingen am Nachmittag ohne Ergebnis zu Ende. Eine weitere Eskalation droht.
Streik bei Opel in Rüsselsheim. Roman Warschauer war dabei. Macht es Sinn, ein Kita-Pflichtjahr einzuführen, um Kindern den Start in die Grundschule zu erleichtern? Oder sollte man die Entscheidung weiterhin den Eltern überlassen? Diese Debatte kommt gerade wieder auf durch eine Forderung der CDU. Hintergrund sind die ernüchternden Ergebnisse einer Studie zu den Leistungen von Grundschülern, die besagt, dass die Kompetenzen von Viertklässlern in den vergangenen 10 Jahren abgenommen haben. Was sagen die, die alltäglich mit Kindern zu tun haben dazu, also Grundschulrektorinnen, Lehrer, Eltern? Hanna Immich hat mit ihnen gesprochen.
Kinder, die in der Kita waren, kommen auf jeden Fall mit viel mehr Kompetenzen in die Grundschule. Das ist zumindest die Erfahrung von Sonja Böttger, Schulleiterin der Merian-Schule in Frankfurt.
Also wir Grundschulen haben schon immer das richtig und wichtig gefunden, dass die Kinder vor dem Schulbeginn im Kindergarten sind. Die sozialen Kompetenzen sind super gestärkt worden, die Feinmotorik, die Sprache. Von daher finden wir das total wichtig, dass die Kinder im Kindergarten waren.
Tina Schneider ist Mutter von 2 Kindern und hat das auch so erlebt.
Die waren beide sehr früh im Kindergarten und ich finde, dass es sehr gut ist und sie haben sehr viel da gelernt.
Schulleiterin Sonja Böttger sieht aber noch einen anderen Punkt. Wenn eine Kita-Pflicht käme, müssten erst einmal die Kindergärten selbst mehr gestärkt werden, findet sie.
Dass die pädagogische Ausbildung stimmt und dass natürlich das Personal überhaupt da ist und in Zeiten wie diesen, wo so viel Mangel ist, sowohl in den Grundschulen als auch in den Kindergärten, sehe ich da das größte Problem.
Ihre Kollegin Inga Elfert ist sozialpädagogische Fachkraft an der Schule. Sie beobachtet vor allem, dass Kinder, die nicht in der Kita waren, Defizite im sozialen Bereich haben. In der Pandemie waren viele Kinder zum Teil 1 oder 2 Jahre nicht in der Kita. Die Folgen spüre man noch heute.
Das beginnt bei solchen morgendlichen Ritualen. Also allein dieses Sitzen im Stuhlkreis morgens, das auszuhalten, mal 20 Minuten in einer Gruppe, sich an die Regeln zu halten, sich zurückzunehmen, eigene Gefühle auch ein Stück weit im Zaum zu halten. Das ist einfach, das ist, was man ja auch in der Kita lernt. Und das ist, was jetzt Schule dann erstmal wieder aufbauen muss.
Auch Silvia Schmidt-Fink, beinahe Grundschullehrerin an der Kerchensteiner Schule in Frankfurthausen, bestätigt die größere Sozialkompetenz bei Kindern, die im Kindergarten waren. Aus ihrer Sicht aber kommt es am meisten auf das Elternhaus an.
Also es gibt natürlich Kinder, denen es total gut tut, zu Hause zu sein und die von zu Hause unheimlich gut gefördert werden, die Eltern haben, die viel mit den Kindern lesen, viel mit ihnen reden und einfach den Kindern sehr viel mitgeben, dann bringen die Kinder eben auch schon eine ganze Menge mit in die Schule.
Einig sind sich aber alle darin, dass Kinder, deren Eltern nicht oder wenig Deutsch sprechen, fast immer von einem Kita-Besuch profitieren.
Weil die Kinder dann einfach ganz alltägliche Dinge mitbekommen, eben auch schon ein bisschen von der Bildungssprache mitbekommen. Da ist auf jeden Fall Kindergarten von großem Vorteil.
Denn Kinder, die zu Hause nicht Deutsch sprechen und weder im Kindergarten noch in der Vorschule waren, kommen häufig mit großen sprachlichen Defiziten in die Grundschule. Das könnte eine Kita-Pflicht verhindern. Ausreichende Ressourcen in den Kindergärten natürlich vorausgesetzt.
Macht ein Kita-Pflichtjahr Sinn für den besseren Start in die Grundschule? Hanna Immich hat mit Pädagoginnen und Pädagogen an Schulen und mit Eltern gesprochen. An der Rezeption, im Service, in der Küche oder an der Bar mangelt es auch in Hessen oft an Personal in Hotels. Das geht so weit, dass Hotels und Restaurants teilweise nur noch wenige Tage in der Woche geöffnet sind. Was aber tun, wenn man Mitarbeitende braucht, aber eben keine findet? Ein Urlaubshotel in der Nähe von Fulda hat da eine ganz originelle Idee.
Magische Momente. Das war das Motto für ein Wochenende im Juli mit Übernachtung im Hotel Kränzersröhn in der Nähe von Fulda. Für den Inhaber Jürgen Kränzer war es eine Art Testlauf und in der Tat bescherte er seinen 15 Gästen ganz besondere Momente. So sollten sie nicht nur wandern und frisches Bio-Essen aus der Region genießen. Gastronom Jürgen Kränzer hat mit den Gästen am Abend sogar einen Kochkurs gemacht.
Wir haben richtig gekocht. Von der gebratenen Blutwurst über eine Pasta mit gebratenem Gemüse. Also das war schon anspruchsvoll.
Eigentlich der Job des Kochs, doch der hatte zu der Zeit schon Feierabend, erzählt Gastronom Jürgen Kränzer.
Die Gäste haben auch wirklich freiwillig aufgeräumt. Und zum Schluss haben zwei Frauen gesagt, so und jetzt schrubben wir noch den Küchenboden. Und dann haben die das mit großer Freude gemacht.
Der Hotelbesitzer stellte fest, dass er mit solchen Ideen mit seinen 17 Mitarbeitern über die Runden kommt. Denn eigentlich braucht er 3 weitere Mitarbeiter, doch die findet er einfach nicht. Deshalb bietet er ab sofort öfter solche Genuss- und Arbeitswochenenden an. Und die Hotelgäste haben für dieses Event bis zu 300 Euro pro Person gezahlt, so wie Jürgen Stauch.
Das Wochenende war echt top, der perfekte Ausgleich für einen stressigen Alltag.
Und ein ganz besonderes Erlebnis. Beim Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen heißt es, das sei ein origineller, wenn auch ausgefallener Ansatz, um dem aktuellen Personalmangel in der Branche zu begegnen. Andere Unternehmen würden sich ebenfalls einiges einfallen lassen, meint Julius Wagner bei DEHOGA Hessen Hauptgeschäftsführer.
Zum Beispiel die 4-Tage-Woche als ein Modell, um attraktiver für junge Menschen zu werden, ist ein Lösungsansatz. Der bedingt allerdings auch hier, dass wir weiterhin mehr Mitarbeiter brauchen, um das vernünftig hinzubekommen.
Denn laut DEHOGA fehlen zurzeit mindestens 6.000 Arbeitskräfte in Hessen. Viele hätten während der Pandemie dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt und sich neue Jobs gesucht, etwa in der Logistikbranche und im Einzelhandel, sagt Wagner.
Wo wir vor allen Dingen oftmals geregeltere Arbeitszeiten von 9 to 5 vorfinden.
Und mitunter sei auch die Bezahlung besser. Zurück im Hotel Kränzersröhn in der Nähe von Fulda. Dort tut Inhaber Jürgen Kränzer alles dafür, um Mitarbeiter zu finden und zu halten.
Der Grund des Personalmangels ist ja, dass die Leute in unserer Branche einfach zu viel arbeiten und wir auch junge Kräfte schon verheizen.
Dass sich der Chef so ins Zeug legt, kommt bei Mitarbeitern wie Ben Bochmann an. Er ist zuständig für die hauseigene Apfelweinkälterei und nicht nur mit seinem Gehalt, sehr zufrieden.
Jeder wird gehört, kann sich selber einbringen. Wir haben keinen Chef, der von oben heran arbeitet, sondern wir sind eigentlich eine Familie.
Seit knapp 8 Jahren arbeitet er in dem osthessischen Hotel und sieht bisher keinerlei Grund, hier wegzugehen.
Ein hessisches Hotel geht neue Wege. Ursula Meyer hat die Idee vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung gibt's wie immer auch zum Nachhören und Herunterladen auf hr-inforadio.de und auf hessenschau.de.